Heute haben wir ja den 23. Ein Tag vor Weihnachten und ich wollte es mir natürlich nicht leiden lassen, eine Weihnachtsbotschaft zu bringen. Wir haben eigentlich gerade das Mal an Weihnachten und in zwei Wochen haben wir auch wieder ein Fest. Dann feiern wir nämlich zwei Jahre Leuenkirche. Also wir können richtig festen. Alkohol hat es genug, von dem her ist super. Ich weiss nicht, ob du das auch kennst. Du bist auf den Felgen, gestresst, magst vielleicht nicht mehr, möchtest vielleicht aufgeben. Dann aber gehst du in die Natur raus. Vielleicht geht der Phil ins Fitness. Vielleicht geht der Papi joggen. Das Mami wandern. Julie trinkt einen guten Kaffee mit Freunden. Ich trinke Whisky und auf einmal, indem dass man den Fokus und den Gregi hier oben sucht, vielleicht 3-4 Bier, dass es wieder gut geht. Und auf einmal ändert der Fokus von dem eigentlich, dass du auf der Felge bist oder dass du nicht mehr magst. Und durch das du einen Richtungswechsel machst oder dich mit etwas Neuem befasst, merkst du, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, es geht wieder weiter. Man kommt vielleicht wieder einen neuen Lebensmut über. Man sieht gewisse Sachen aus der Distanz und kann wieder weitergehen. Und das Ganze ähnlich ist es auch im Leben mit Gott, dass man immer wieder auch einen Fokuswechsel kann vollziehen oder auch braucht für das eigene Leben. Und der Titel, den ich möchte geben für diese Predigt, ist eigentlich ganz einfach. Gib nicht auf, schau auf. Gib nicht auf, schau auf. Weil in der Bibel sieht man etwas von dem, dass Menschen immer wieder aufgeschaut haben zu Gott und dass ihnen dann etwas bewusst worden ist. Wenn sie weggeschaut haben von all den Sachen, die sie drinnen stehen, die sie beschäftigen, aufschauen zu Gott oder aufschauen in den Himmel und dann wird ihnen etwas klar. Zum Beispiel Psalm 8, 3-6, da steht: Ich blicke zum Himmel hoch und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne, allen hast du ihren Platz zugewiesen. Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn. Ja, du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel. Ja, mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Gib nicht auf, schau auf. Und ich weiß nicht, ob ihr das selber kennt. Julie und ich sind auch wieder gewandert im Herbst. Und wenn du in der Natur gehst gewandern, dann merkst du auf einmal, dass du gar nicht so wichtig bist. Weil die Berge, all das rings um dich herum, ist so gross, ist so riesig. Und du spürst, dass du eigentlich da eine völlig kleine Nummer bist auf dieser Welt. Und das setzt dich auch wieder in Relation. Und so ist es auch dem Psalmist gegangen. Er schaut auf, er schaut in den Himmel und sieht eigentlich, was es da außen noch gibt. Dass es noch viel Grösseres gibt und viel Bedeutenderes gibt und viel Mächtigeres gibt. Und trotzdem sagt er, trotzdem denkt Gott an mich und gibt mir einen Wert und krönt mich mit Würde und mit Ehre. Gib nicht auf, blick auf. So ist es auch mit Jesaja gegangen. Er sagt so, Jesaja 40, blickt nach oben. Schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Ihr Nachkommen von Jakob, ihr Israeliten, warum behandelt ihr den Herrn so, dass er nichts weiß, wie es uns geht? Wieso macht ihr ihm Vorwürfe, dass wir Unrecht leiden müssen? Begreift ihr denn nicht oder habt ihr nie gehört, der Herr ist der ewige Gott, er ist der Schöpfer der Erde und auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos, seine Weisheit ist unendlich tief. Den Erschöpften gibt er neue Kraft und die Schwachen macht er stark. Also der Jesaja sagt, gib nicht auf, schau auf. Er sagt, dass die Israeliten schauen auf. Merkt, ihr seid nicht allein in diesem Prozess, nicht allein in eurem Kampf, sondern es gibt einen Gott, der sich sorgt für euch. Es gibt einen Gott, der euch Kraft möchte geben, der die Schwachen möchte stark machen und der uns möchte aufrichten. Und wenn wir das auf die Weihnachtsgeschichte runterbrechen, dann sieht man eigentlich, dass die Akteure von der Weihnachtsgeschichte sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Wie für viele Beteiligte an dieser Weihnachtsgeschichte sind das eigentlich gar keine fröhliche Weihnachten gewesen. Wie wir das heute so feiern, es war nicht so glänzend gewesen, wie uns das heute so ein bisschen Geschichte präsentiert oder auch Tradition präsentiert. Wir alle kennen ja einfach die Geschichte und den positiven Ausgang. Aber ich möchte heute mal, ich möchte einen Versuch, uns mitzunehmen, um uns hineinzuversetzen in die Situation, wo die Menschen damals waren, wo Jesus auf die Welt gekommen ist. Und dann sieht man schnell, dass das eigentlich gar nicht so gute und so fröhliche Umstände waren. Denken wir mal an Maria. Lukas 1,29 sagt, Maria erschrak zutiefst, als sie angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Also man muss sich ja wirklich mal ins Leben von der Maria versetzen, irgendwie wahrscheinlich 13, 14, 15 dort umeinander. Und dann gibt es in ihrem Leben einen brutalen Wechsel, oder? Sie hat vielleicht Hochzeitsplan gehabt mit dem Josef, sie hat ihr Leben geplant, strukturiert, vielleicht schon ein bisschen gesehen, wie das ein bisschen jemand könnte gehen. Und auf einmal spricht sie den Engel an und da steht sie, sie ist zuerst mal einfach recht verschrocken und auch verwirrt gewesen. Sie hat sich müssen überlegen, du, was soll jetzt das? Und ich denke, gerade für so eine junge Frau das ist das wahrscheinlich noch eine rechte Zumutung und eine Herausforderung, auf einmal zu spüren, du, ich muss jetzt irgendwo da das Kind Gottes in mir tragen. Das ist ja mega strange, das ist ja mega crazy, oder? Also, da wird einfach ein Mensch aus dem alltäglichen Leben rausgerissen und wir sehen es ja da bei der Maria, sie ist verwirrt gewesen, sie hat sich gefragt, was soll das eigentlich? Und vielleicht kennen wir das auch in unserem Leben, wenn unsere Pläne über den Haufen gerührt werden. Sie hat sich wahrscheinlich auch gedacht, du, wie erkläre ich das meinen Eltern? Oder wie erkläre ich das meinen Freunden? Gerade ein uneheliches Kind damals ist etwas ganz Schlimmes, etwas Tragisches gewesen. Es war auch mit Scham verbunden, viele schwierige Sachen. Von 0 auf 100, oder? Du hast deine Pläne, bist gesetzt für dein Leben, bist unterwegs und auf einmal kommt so ein Einbruch, wo du merkst, wo du verwirrt bist, wo du gar nicht mehr weißt, wie es um dein Leben steht, um deine Zukunft steht. Denken wir an Josef. Matthäus 1,19, Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht öffentlich, also Maria, zur Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille aufzulösen. Also man muss sich ja mal in Josef versetzen. Also für ihn sind das gar keine fröhliche Weihnachten gewesen, wenn auf einmal deine Verlobte kommt und sie sagt, sie sei schwanger vom Heiligen Geist. Also das ist wirklich eine Ausrede, die nicht zieht, oder? Die zieht wirklich nicht. Aber man muss sich das einmal überlegen, was das für den jungen Mann bedeutet hat. Er hat wahrscheinlich gedacht, sie hat mich hintergangen. Ihm war wahrscheinlich das Herz gebrochen, es war eine herzzerreissende Situation für ihn, dass in seinem Verständnis natürlich seine Frau oder seine Verlobte, seine zukünftig fremd gegangen ist. Darum hat er ja auch die Ehe auflösen. Also die Verlobung auflösen, sorry. Also der Josef hat sich verletzt, hintergangen, gefühlt, das Herz irgendwo gebrochen. Also auch gar keine fröhliche Weihnachten eigentlich für den Josef. Und dann, den finde ich ganz gut, der Hirte. Lukas 2, 8 bis 9 steht, in der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei den Herden. Plötzlich trat der Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken und hatten sehr große Angst. Also auch die Hirten sind da tagtäglich am ihre Herde, am Hüten, ihre Schafe am Hüten. Und dann kommt so ein Licht, so eine Herrlichkeit von Gott. Die haben wahrscheinlich zuerst gedacht, die Bibel beschreibt, sie haben grosse Angst gehabt, oder? Dass wahrscheinlich irgendwie das Gericht von Gott kommt und der eine oder andere hat wahrscheinlich noch ein schlechtes Gewissen gehabt und so. Und das ist einfach ist mit viel Angst verbunden gewesen. Sie sind geschockt gewesen. Sie haben das überhaupt nicht können einordnen, was jetzt da passiert. Also wir haben gesehen, Maria war verwirrt gewesen, Josef verletzt, die Hirten waren geschockt gewesen oder in grosser Angst. Und ein spannender Hinweis, denke ich, sind auch die drei Weisen aus dem Morgenland. Da steht in Matthäus 2,1, als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt Judäa, geboren war, kamen die Sterndeuter, aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Und man geht heute davon aus, dass eigentlich die Sterndeuter, oder die drei Könige, wie wir es heute kennen in unserer Tradition, dass die wahrscheinlich aus dem heutigen Irak, wenn nicht aus Indien gekommen sind. Also das sind etwa über 2000 Kilometer, die zurückgespult haben, um zu Jesus zu kommen. Und man geht davon aus, dass das etwa 3-4 Monate Reise war, wo sie sich die auf sich genommen haben. Und ich meine, sie haben Jesus auch nicht gerade von Anfang an gefunden. Und vielleicht haben die auch gedacht, sind die auf den Felgen gewesen, haben vielleicht auch nicht mehr nach so viele Kilometer. Und sind vielleicht dann näher dran am Aufgehen gewesen, weil sie Jesus gar nicht an so einem Ort erwartet hätten. Und ich finde es eigentlich spannend, wenn man es mal so betrachtet, kann man eigentlich sagen, dass jeder Charakter von der Weihnachtsgeschichte gar nicht so in der Merry Christmas Mood war oder in der fröhlichen Weihnachten Stimmung war, sondern vielmehr verwirrt, verletzt, hintergangen, auf den Felgen und vielleicht auch dran war, zu sagen, ich gebe auf, ich mag so nicht mehr weitermachen. Und spannend ist eigentlich noch auch, wie die Menschen in ihrer Verwirrtheit, ihrer Verletzung, ihrer Orientierungslosigkeit noch auf Jesus reagieren. Dann ist es spannend, in jeder Geschichte, dort wo sie, und der Philipp hat es vorhin gebetet, dort wo sie den Fokus verändert haben, hat sich noch auch ihre Gefühle und ihre Leben verändert. Also Maria zum Beispiel, wo sie sich nicht mehr auf das fokussiert hat, zum Beispiel auf ihre Hochzeitspläne, auf das, was andere sagen, was ihre Familie über sie sagt, wo sie sich angefangen hat, auf Gottes Verheißung zu fokussieren, hat ihr Leben einen Change genommen, hat ihr Leben sich angefangen zu verändern. Wir lesen das im Lukas 1, 37 bis 38, wo steht, der Engel sagt zu Maria, denn Gott, bei Gott ist nichts unmöglich. Maria antwortete, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich deinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Oder Lukas 1, 48 steht, Maria betete, er hat seiner unbedeutenden Magd Beachtung geschenkt, darum werden mich die Menschen alle Ewigkeit glücklich preisen. Also spannend, da ist ein Change passiert bei der Maria, oder? Von verwirrt, ich weiss nicht, wie es weitergeht, sich zu überlegen, was das überhaupt mit meinem Leben soll, wo sie sich anfangen, auf Gottes Verheißungen zu fokussieren, hat sie Gott können anfangen zu preisen. Sie hat Zuversicht gewonnen in ihrem Leben. Und spannend auch, Lukas 1, 58, schon bald hörten die Nachbarn und Freunde von der grossen Barmherzigkeit, die der Herr ihnen erwiesen hatte, und sie alle freuten sich mit ihr von Herzen. Also Freude ist ja auch ansteckend, oder? Dort, das merken wir selber, wenn wir unseren Fokus ändern, auf Verheißungen Gottes, ist es auch ansteckend für andere Menschen, als wenn wir uns die ganze Zeit mit Angst und Zweifel umgeben. Das ist auch ansteckend, oder? Ich weiss nicht, ob ihr das auch kennt, in einem Team zu arbeiten, das ängstlich ist, wo man sich nicht nach vorne fokussiert, das ist etwas Schwieriges, oder? Und Maria hat das erlebt, sie hat sich fokussiert auf die Verheißung Gottes, sie hat Glauben geweckt in ihr, sie hat Gott können anfangen zu preisen und sie hat Menschen angesteckt. Also von Verwirrung, von nicht wissen, wie der Plan soll ausgehen soll, sie weiss es ja jetzt auch noch nicht, aber sie vertraut auf Gottes Verheißung. Und etwas ist mir wichtig da zu sagen, das finde ich spannend, Maria hat das früher gelernt, eben da im Orient, da ist man irgendwo zwischen 14 und 15 verheiratet worden, also kann man von dem ausgehen, dass Maria so alt war, hat sie das schon früher gelernt, in ihrem Leben den Fokus zu ändern. Weil sie hat das nicht nur einmal gemacht, weil sie hat noch, man muss sich das mal überlegen, das ist nicht so Merry Christmas. Also Gott hat ihr einiges zugemutet. Also nachher mussten sie flüchten, aus dem eigenen Land, sind vertrieben worden. Sie hat mit anschauen, wie ihr eigener Sohn gekreuzigt wird. Also sie hat ganz, ganz viel Erlebnis gemacht, wo ihr Vertrauen immer wieder geprüft worden ist, ihr Vertrauen auf Gottes Verheißungen zu setzen. Aber sie hat da gelernt, schon ganz früh in ihrem Leben den Fokus zu ändern, nicht auf das, was man nicht erklären kann oder auf das, was schwierig ist, sondern sie hat auf Gott vertraut. Und das Gleiche, denke ich, auch ist beim Josef. Matthäus 1, 20 steht, während er noch hin und her überlegte, Klammer auf, ob er abhauen sollte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, kommt von Gott. Und es ist auch spannend, der Change von Josef, von herzzerrissend, von hintergangen fühlen, von Verlobung wollen auflösen, hinzu, ich fokussiere mich auf den Plan, den Gott für mein Leben hat. Und er nimmt Maria zur Frau. Also bei ihm sieht man auch, er hat nicht aufgegeben. Er hat aufgeschaut, er hat auf das geschaut, was Gott für sein Leben möchte. Also wir sehen bei der Maria einen Fokuswechsel auf die Verheißungen Gottes, beim Josef einen Fokuswechsel auf den Plan Gottes. Und auch bei den Hirten sehen wir, dass ihre Angst sich noch letztendlich gewandelt hat in Lobpreis. Wir lesen das in der bekannten Weihnachtsstelle Lukas 2,9. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr erkennen, ihr werdet ein Kind finden, das in Windel gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Herrscharen umgeben. Und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem Gott uns erzählt hat, mit eigenen Augen sehen. Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind in der Futterkrippe liegen. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war, und sie priesen Gott. Also wir sehen da auch einen Change bei den Hirten. Von anfänglichem Schock, Angst, haben sie selber gesagt, wir wollen es selber sehen. Wir wollen es mit unseren Augen sehen, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, und sie loben noch Gott und preisen noch Gott. Und das der vierte Punkt, auch bei den Weisen oder bei den Königen sieht man den gleichen Fokuswechsel. Als sie Jesus gesehen haben, in der Krippe liegen, knien sie vor ihm nieder und ehren ihn mit den Gaben, die sie mitgebracht haben. Darum der Titel von dieser Predigt, oder? Gib nicht auf, schau auf. Wir sind wieder bereit, deinen Fokus zu wechseln und auf Gottes Verheißungen, auf Gottes Zusagen zu schauen, was letztendlich auch die Verheißung von Weihnachten ist. Gib nicht auf, schau auf. Die Hirten sagen so, Lukas 2,11, habt keine Angst, oder der Engel sagt das, habt keine Angst, sagt er, ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja, Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren. Und dann gib nicht auf, schau auf, das ist letztendlich auch die Verheißung von Weihnachten, dass Christus der Retter geboren ist. Für dies und für mein Leben. Und ich weiss nicht, vielleicht bist du auch in einer Situation, wie die Charaktere von dieser Weihnachtsgeschichte. Auf den Felgen, ängstlich, verletzt, verwirrt, fühlst du dich hintergangen. Ich glaube, es ist Weihnachten ein guter Zeitpunkt, um sich auf Christus zu fokussieren. Und ich würde es gut finden, wenn ihr das auch wollt, dass wir vielleicht das zweite, dritte könnten beten. Und etwas, was ich auch schon mal gesagt habe, ich denke, wo auch zu dem gut passt, gib nicht auf, schau auf, ist ja letztendlich auch der aaronitische Segen. Und ich denke, da könnte man einander auch zusprechen im Gebet. Weil der aaronitische Segen geht ja so: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse dein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Und im Hebräischen ist es so, dass der Herr sein Angesicht erleuchten lässt über uns. Das ist wie wenn die Sonne aufgeht am Morgen. Das kommt aus dieser Redewendung. Wenn die Sonne aufgeht, dass dass Gottes Angesicht erleichtern über uns. Also auch da, gib nicht auf, schau auf, dass Gott sein Angesicht scheinen über dein Leben. Und auch das Zweite, was in dieser Verheißung drin ist, dass Gott ja Blickkontakt sucht mit uns. Gib nicht auf, schau auf zu Gott, auch dem heutigen Tag und auch in dem Kontext von Weihnachten. Und so können wir einander auch den Segen zusprechen, wie es da steht. Der Herr segne dich, behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebt sein Angesicht über dir und gibt dir Frieden. Und ich würde es schön finden, wenn wir das zweite, dritte beten könnten, bevor wir dann die Weihnachtslieder singen.